NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Heckmann. Nach den Übergriffen am Kölner Hauptbahnhof, Rücktritt des Polizeipräsidenten, zahlreiche Festnahmen und politische Debatten, das ist eines der Themen des Tages, auch jetzt in dieser Sendung. Außerdem Abschluss der Klausurtagungen der CSU in Wildbad Kreuth und der Bundestagsfraktionen von SPD und Grünen. Neue Erkenntnisse zur Vorbereitungen der Anschläge von Paris im November. Erste Bundeswehr-Tornado-Aufklärungsflüge im Anti-IS-Einsatz und der Zwischenbericht zu Missbrauchsfällen bei den Regensburger Domspatzen. Außerdem die überarbeitete Auflage von Hitlers Mein Kampf. Nach den Übergriffen in der Silvesternacht vor dem Kölner Hauptbahnhof und zunehmender Kritik an dem Polizeieinsatz dort hat der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger offenbar die Notbremse gezogen. Jäger, der am Montag dem Innenausschuss des Landtages in einer Sondersitzung Rede und Antwort stehen soll, versetzte den Kölner Polizeipräsidenten Wolfgang Albers am Nachmittag in den einstweiligen Ruhestand.
Ich habe heute dem Kölner Polizeipräsidenten im persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass ich ihn in den einstweiligen Ruhestand versetzen werde. Ich danke Herrn Albers für eine langjährige, für eine sehr engagierte Tätigkeit für die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Meine Entscheidung, meine Damen und Herren, ist jetzt notwendig, weil das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Kölner Polizei wiederhergestellt werden muss und die Kölner Polizei ihre Handlungsfähigkeit zurückgewinnen muss, insbesondere von dem Hinblick der anstehenden Großveranstaltung in Köln.
Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger von der SPD vor 1,5 Stunden. Marco Schmitz ist unser Reporter in Köln. Was genau hat letztendlich zu dem Schritt geführt?
Nun, es war selbstverständlich die heftige Kritik, die über Wolfgang Albers eingebrochen ist in den vergangenen Tagen. Und heute kam nochmal von einer Seite Kritik, die möglicherweise dieses ganze Fass hat überlaufen lassen, nämlich von der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Sie hat in einer öffentlichen Stellungnahme dargestellt, dass sie kein Vertrauen mehr hat zu Polizeipräsident Albers. Einfach deswegen, weil sie sich schlecht informiert fühlt von ihm. Man muss sich überlegen, es gab am Montag eine Pressekonferenz, am Dienstag gab es eine Pressekonferenz. Die wirklichen Informationen, wie dieser Silvesterabend abgelaufen ist von Seiten der Einsatzkräfte, kam aber erst so am Mittwoch, Donnerstag, als die Presse von offenbar unzufriedenen Polizeibeamten interne Berichte zugesteckt hat, in denen wirklich brisante Beispiele waren. So ist die Oberbürgermeisterin erst richtig informiert worden und das hat ihr nicht gefallen, deswegen hat sie sich heute so geäußert.
Es hat ja inzwischen offenbar zahlreiche Festnahmen gegeben. Was können Sie uns darüber sagen?
Also ganz aktuell aus der vergangenen Nacht, da wurden 2 Männer festgenommen. Die Männer hatten offenbar gestohlene Handys bei sich. In diesen Handys gab es Videos von diesem furchtbaren Geschehen in der Silvesternacht, wo da junge Frauen begrapscht und sexuell angegangen wurden. Das hat die Polizei zum Anlass genommen, die beiden jungen Männer erst einmal mitzunehmen. Sie sind aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß, aber gehören jetzt zum großen Kreis der Tatverdächtigen. Davon gibt es jetzt bei der Kölner Landespolizei 19. Die Bundespolizei, die ja zuständig ist für den Bahnhof und ein bisschen was drumherum, hat etwa 34 Tatverdächtige mittlerweile auf der Liste stehen. Ja, das ist so der Stand. Diese Zahlen ändern sich quasi von Stunde zu Stunde. Morgen werden es wieder andere sein. Also die Polizei, Bundespolizei wie Landespolizei, hat sehr viel zu tun.
Das heißt, unter den Festgenommenen seien sehr viele Asylbewerber.
Das ist richtig. Das hat die Bundespolizei relativ transparent dargestellt. Sie hat gesagt, von ihren etwa 34 Tatverdächtigen gibt es 18 Asylbewerber. Und die Bundespolizei hat auch die Länder benannt, wo diese Männer herkommen sollen. Da sind Länder dabei wie Syrien, Irak, aber auch Marokko und Algerien. Also das, was man schon die ganze Zeit vermutet hat, das scheint sich jetzt da zu bestätigen, ob die Männer allerdings wirklich plausible Papiere bei sich hatten, um wirklich zu erkennen, wo sie herkommen oder ob sie möglicherweise nur vortäuschen, aus irgendeinem Krisengebiet zu kommen, das ist noch nicht gesichert.
Ist die Zahl der Anzeigen erneut gestiegen?
Die Zahl der Anzeigen steigt auch täglich. Jetzt haben wir etwa 130, die meisten davon Sexualdelikte. Sind aber auch Männer dabei, die bestohlen wurden. Das heißt, da ist auch sehr viel Bewegung drin. Die Kölner Polizei hat eine Ermittlungsgruppe gegründet. Sie hat die Beamtenstärke nochmal aufgestockt von 80 Beamten auf jetzt etwa 100. Das heißt, da wird sehr intensiv gearbeitet. Sie müssen bislang 350 Stunden Material, Videomaterial sichten. Und das hört sich echt nach sehr viel Arbeit an.
Unser Kölner Reporter Markus Schmitz. Der in den einstweiligen Ruhestand versetzte Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers zeigte in einer ersten Reaktion Verständnis für die Entscheidung des Innenministers. Er stärkte den Polizisten in Köln allerdings gleichzeitig den Rücken. Sie hätten die Kritik nicht verdient. Übergriffe auf Frauen gab es in der Silvesternacht auch in Hamburg. Und auch hier gibt es Kritik am Polizeieinsatz und viele ungeklärte Fragen, berichtet Ingmar Schmidt.
Erst am Dienstagmorgen und damit 4 Tage nach Neujahr räumte die Polizei ein, dass auch in Hamburg Frauen sexuell belästigt wurden. Und auch das Einsatzprotokoll der Davidwache aus der Silvesternacht, das NDR 90,3 vorliegt, hob ausdrücklich diverse Anzeigen wegen sexueller Belästigung in der großen Freiheit hervor. Die ersten Anzeigen seien wegen Handy- oder Taschendiebstahl eingegangen, erklärt Polizeisprecher Holger Fehren. Erst bei genauerer Untersuchung habe man festgestellt, dass die Frauen noch massiv sexuell belästigt wurden. Die Polizei bestätigt auch, dass Beschwerden von Kiezbesuchern eingegangen sind, die Anzeige erstatten wollten, an der Davidwache aber abgewimmelt wurden. Auch polizeiintern gibt es offenbar heftige Kritik an dem Silvestereinsatz. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, da sei offenbar einiges schiefgelaufen.
Aus Hamburg, Ingmar Schmidt. Der Kölner Polizei steht der nächste große Einsatz bereits morgen Mittag bevor. Die islam- und fremdenfeindliche Pegida-Bewegung hat anlässlich der Übergriffe in der Silvesternacht zu einer Kundgebung aufgerufen, das Bündnis Köln gegen Rechts zu einer Gegenkundgebung. Auch die politische Debatte dauert an. Am Montag trifft sich der Innenausschuss des Landtages zu einer Sondersitzung. Es geht um Aufklärung und Konsequenzen. Die Versetzung des Kölner Polizeipräsidenten in den einstweiligen Ruhestand war heute ein erster Schritt. Doch mit solchen Schritten, meint mein Kölner Kollege Jochen Hegers, ist es nicht getan.
Eine Woche ist seit der Randalenacht in Köln vergangen und doch stehen wir bei der Aufarbeitung erst ganz am Anfang. Es geht dabei gar nicht um die katastrophale Informationspolitik der Polizei. Der Behördenleiter Wolfgang Albers ist bereits Geschichte, zur Erleichterung vor allem der in der Silvesternacht eingesetzten Beamten. Die haben ihr Bestes gegeben. Es geht aber leider um viel mehr. Seit Monaten warnen Kommunalpolitiker in grenznahen Gebieten, dass der Zuzug von Flüchtlingen völlig unkontrollierbar sei. Da kämen auch Menschen nach Deutschland, die wir hier nicht haben wollen. Nach den Ereignissen der Silvesternacht wissen wir, sie sind angekommen. Junge, testosterongesteuerte Zeitbomben mit einem Frauenbild aus dem Mittelalter. Und sie haben zum Beispiel Zettel dabei, auf denen die deutschen Übersetzungen für obszöne, frauenverachtende arabische Anmachersprüche stehen. Da helfen keine Integrations- und Sprachkurse. Den richtigen Umgang mit dieser Klientel zu finden, wird eine Herausforderung vor allem für die Polizei. Man mache sich nun keine Illusionen darüber, welchen Schaden diese jungen Männer anrichten. Nicht nur ihren deutschen Gastgebern, sondern der viel größeren Zahl ihrer Landsleute, die Zuflucht finden in Deutschland, weil sie sonst in ihrer Heimat getötet oder schlicht verhungern würden. Die haben ein Anrecht, bei uns zu leben, und das wird ihnen nun von Teilen der Bevölkerung abgesprochen. Die fremden Feinde werden immer zahlreicher, bis in die Mitte der Bevölkerung. Und wer ist das vor allem schuld? Die jungen, testosterongesteuerten Zeitbomben mit ihrem Frauenbild aus dem Mittelalter. Wir haben diese Geister nicht gerufen, aber sie sind da.
Ein Kommentar unseres Kölner Redakteurs Jochen Hilgers war das. Auch in Berlin und auf den Klausurtagungen der Bundestagsfraktionen sind die Vorfälle in Köln eines der beherrschenden Themen. Diskutiert wird über rasche Gesetzesverschärfungen, vor allem bei der Abschiebung straffälliger Asylbewerber. Vor allem die Unionsparteien setzen in der Koalition mit der SPD dabei auf das Thema innere Sicherheit. Dagmar Pepping berichtet aus Berlin.
Die Union macht in der Großen Koalition Druck. Stärkere Videoüberwachung von Kriminalitätsbrennpunkten, sofortige Untersuchungshaft für Täter bei einem hinreichenden Tatverdacht und Einsatz von Schleierfahndung. Das sind nur einige der Forderungen in der sogenannten Mainzer Erklärung, die der Bundesvorstand der CDU bei seiner Tagung heute und morgen beschließen will. Außerdem sollen Asylberechtigte, Flüchtlinge und Asylbewerber ihre Asylberechtigung verlieren, wenn sie zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden sind, heißt es in dem Entwurf der Erklärung. Dies bedeutet keineswegs ein Ende der Willkommenskultur für Flüchtlinge, die in Deutschland Schutz suchen, betonte CDU-Generalsekretär Peter Tauber im Deutschlandfunk.
Diese Menschen sind uns, wenn sie dann etwas beitragen zum Fortkommen unseres Landes, nach wie vor willkommen. Nur es gibt eben darunter, wie das immer so ist, auch ein paar, die offensichtlich nicht verstanden haben, welche Chance ihnen da auch gegeben wird. Und mit denen muss man sicherlich anders verfahren. Da darf man dann nicht nur freundlich sein, sondern da muss man auch streng sein.
Streng sein will auch SPD-Parteichef Sigmar Gabriel. Wir brauchen in dieser Situation einen starken Staat, sagte der Vizekanzler und Wirtschaftsminister während seines Besuches in Kuba.
Ich glaube, dass der alte Satz von Gerhard Schröder, kriminelle Ausländer haben in Deutschland nichts zu suchen, dass der natürlich richtig ist.
Straffällige Ausländer müssten schneller und effizienter abgeschoben werden, forderte der SPD-Vorsitzende. Abschiebungen sind die Aufgabe der Bundesländer.
Und wir werden durchsetzen, dass Staaten ihre abgelehnten Asylbewerber auch zurücknehmen müssen.
Staaten, die dies verweigern, drohte der Vizekanzler in der Bild-Zeitung an, ihnen die deutsche Entwicklungshilfe zu kürzen. Recht und Gesetz durchzusetzen, das sei die Politik nicht nur den Deutschen schuldig, betonte Gabriel.
Übrigens auch der weit, weit überwiegenden Mehrzahl der Flüchtlinge, die anständig und rechtstreu sind, die dürfen nicht in Verruf geraten durch Straftäter und Verbrecher.
Von Kuba aus schickte der SPD-Vorsitzende eine klare Botschaft in die Heimat.
Wenn es nötig ist, Gesetze zu ändern, werden wir auch das machen.
SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hält die geltenden Gesetze für ausreichend. Oppermann sieht das größte Problem im Kampf gegen Kriminelle woanders.
Wir haben einen großes Vollzugsdefizit in Deutschland. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass die Polizei in den letzten 15, 20 Jahren personell ausgedünnt worden ist.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende fordert bis 2019 12.000 zusätzliche Stellen bei der Polizei in Bund und Ländern. 3.000 zusätzliche Stellen für die Bundespolizei hat die Bundesregierung bereits beschlossen. Eine stärkere Videoüberwachung hält auch Oppermann für richtig. Die Grünen lehnen schärfere Gesetze ab. 8 Tage danach wisse man noch immer nicht genau, was in der Silvesternacht in Köln passiert sei, kritisierte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Sie verlangte schnellere Ermittlungsergebnisse.
Was kann nicht sein, dass das so lange dauert? Das wird ausgetragen auf den Rücken der Opfer, die sich glücklicherweise mehr und mehr melden. Aber die müssen natürlich auch wissen, dass ordentlich ermittelt wird, dass schnell ermittelt wird.
Der Innenausschuss des Bundestages wird sich in der kommenden Woche mit den Übergriffen der Silvesternacht befassen.
In Wilpertkreuth beendete die CSU heute ihre traditionelle Klausurtagung, unter anderem mit Forderungen. Sowas wie in Köln nie wieder, erleichterte Abschiebung, straffällige Asylbewerber und keine unbegrenzte Aufnahme von Flüchtlingen mehr. Rudolf Ehrhardt aus Kreuth.
Die Ereignisse der Kölner Silvesternacht standen zwar nicht auf der Tagesordnung, überlagerten aber die CSU-Klausur in Wilpertkreuth.
Die Vorfälle in dieser Silvesternacht, die neue Qualität an Gewalt vor allem, sexueller Gewalt gegenüber Frauen, bedeuten gesellschaftlichen Sprengstoff.
Warnte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer und auch Ex-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich redete Klartext.
Ich glaube, es wird jetzt den heillosen Optimisten klar, dass es ein grundsätzliches Problem ist, wenn verschiedene Kulturen in einem Land aufeinandertreffen, ohne dass man entsprechend vorbereitet ist. Und deswegen müssen wir jetzt auch als Politiker Antworten geben, nämlich Ausweisung all derjenigen, die sich hier nicht an die Ordnung halten.
CSU-Chef Horst Seehofer forderte schnelles Handeln mit durchgreifenden Konsequenzen.
Nachdem es ja offensichtlich auch Personen mit Migrationshintergrund sind, muss auch ins Auge gefasst werden, dass man sein Aufenthaltsrecht verwirkt.
Doch es gibt Abschiebehindernisse bei straffällig gewordenen Flüchtlingen, zum Beispiel wenn sie aus einem Bürgerkriegsland wie Syrien kommen. Rechtliche Unklarheiten müssen wir hier schnellstens beseitigen, meinte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld bei ihrer Abschlusspressekonferenz in Wilpertkreuth.
Man kann nicht einfach so tun, weil man bei dem oder jenem Fall Bedenken hat, dass man dann sagt, dann lassen wir das Ganze gleich sein. Die Sicherheit der Bürger im Land muss dem Staat so viel wert sein, dass man auch über diese Maßnahmen ernst nachdenkt.
Die CSU reihte sich auch ein in den Chor derer, die ein verbessertes Rüstzeug für die Polizei forderten, um Zusammenrottungen und Straftaten von Männern aus anderen Kulturkreisen zu unterbinden. Doch immer noch fehlt ein genauer Überblick über die in Deutschland angekommenen Flüchtlinge. Wir hinken bei der Erfassung und Bearbeitung von Asylanträgen in BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, noch weit hinterher, musste dessen Chef Frank-Jürgen Weise zugeben.
Ich brauche wirklich für eine Zeit noch das Vertrauen der Politik, denn der Zustand ist nicht gut.
360.000 unbearbeitete Asylanträge plus 300.000 noch gar nicht erfasste Flüchtlinge, so beschrieb Weise bei der CSU in Kreuz die dramatische Lage. Bis Ende des Jahres werde er die zusätzlich genehmigten Stellen besetzt haben und könne damit den Antragsstau bewältigen. Aber nur, wenn heuer nicht mehr als 500.000 neue Flüchtlinge in Deutschland ankommen. Ein Problem sei auch, dass viele Asylbewerber bei der Suche nach Arbeit in die städtischen Ballungsräume drängen, so Weise. Die neuen Entwicklungen, ob nun durch die Kölner Übergriffe von Migranten oder durch die Warnung des BAMF, mehr als 500.000 neue Asylbewerber in Deutschland seien 2016 organisatorisch nicht zu bewältigen, bestätigten die CSU in ihrer Forderung nach einer Wende in der Flüchtlingspolitik. Landesgruppenchefin Hasselfeld plädierte erneut für eine wirksame Begrenzung des Flüchtlingszuzugs. Die Meinungsverschiedenheiten mit Merkel umschiffte Hasselfeld. Die Kanzlerin habe bei der konstruktiven Diskussion in Greuth den CSU-Argumenten aufmerksam zugehört. Übernächste Woche beim zweiten Merkel-Besuch in Greuth wird die Landtags-CSU gegenüber der Kanzlerin argumentativ nachlegen.
Die SPD fordert ein drittes Asylpaket für die Integration von Flüchtlingen in Deutschland. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann nannte zum Abschluss der Klausurtagung der Bundestagsfraktion heute Details. Thorsten Hunert in Berlin zugehört.
Die SPD hat ein Konzept für einen Integrationsplan für Deutschland vorgelegt. Die Integration müsse mit aller Kraft vorangebracht werden. Man dürfe nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann nach der Klausurtagung seiner Fraktion.
Wir müssen klotzen und dürfen nicht kleckern. Unser Konzept sieht Ausgaben von 5 Milliarden Euro pro Jahr vor. Aber zu diesem Integrationskonzept gehört auch, dass wir klare Regeln haben.
Mit den 5 Milliarden Euro sollen neue Kita-Plätze, Erzieherstellen, Jobs und Wohnungen finanziert werden. Das Leitbild ergebe sich aus dem Grundgesetz. Einen dauerhaften Platz in dieser Gesellschaft könnten nur solche Zuwanderer haben, die Andersdenkende und Andersgläubige respektierten, die die Rechte von Frauen und Kindern achteten und die auf Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung verzichteten, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende. Das Konzept könne als Asylpaket 3 verabschiedet werden. Oppermann äußerte sich zudem zuversichtlich, dass das Asylpaket 2 bald vom Kabinett verabschiedet wird. Noch gibt es darüber Meinungsunterschiede in der Koalition, etwa beim Thema Familiennachzug. Erneut wandte sich der SPD-Politiker klar gegen die von der CSU geforderten Obergrenzen für Flüchtlinge. Die Sozialdemokraten befassten sich auf ihrer Klausurtagung in Berlin aber auch noch mit anderen Themen, und zwar solchen, die zu Kontroversen mit dem Koalitionspartner CDU/CSU führen dürften. So fordert die SPD eine paritätisch finanzierte Krankenversicherung. Das heißt, Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen den Beitrag wieder zu gleichen Teilen übernehmen.
Es ist in unseren Augen nicht in Ordnung, wenn die wachsenden Kosten allein den Arbeitnehmern aufgebürdet werden.
Die SPD will außerdem erreichen, dass der Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Andrea Nahles über Änderungen bei den Leih- und Werkverträgen noch im Januar im Kabinett behandelt wird.
Die Leiharbeit muss auf eine Dauer von 18 Monaten grundsätzlich begrenzt werden. Und nach 9 Monaten muss es gleichen Lohn für gleiche Arbeit geben. Und wir wollen auch den Missbrauch von Werkverträgen eindämmen. Es kann nicht sein, dass Werkverträge in Wirklichkeit nur scheinselbstständigen Verhältnisse sind.
Es dürfe nicht sein, dass in manchen Fabriken gar keine Arbeitnehmer mehr mit regulären Arbeitsverträgen tätig seien, sondern nur noch Werkvertragsunternehmer am Band stehen, sagte Oppermann.
Auch die Grünen-Bundestagsfraktion hat auf ihrer Neujahrsklausur zunächst über Konsequenzen aus den Kölner Vorfällen diskutiert. Unter anderem mahnt sie eine rasche Reform des Sexualstrafrechts sowie eine bessere Ausstattung der Polizei an. Das große Thema darüber hinaus war allerdings ein urgrünes, der Klimaschutz. Aus Weimar, Peter Sommer.
Mit einem über 2 Jahrzehnte angelegten Aktionsplan wollen Bündnis 90 die Grünen der Energiewende neues Leben einhauchen. Nur so könne Deutschland die vereinbarten Ziele des Klimaschutzabkommens von Paris und auch seine eigenen Ambitionen verwirklichen. Das ist der Inhalt der Weimarer Erklärung, die die Bundestagsfraktion zum Abschluss ihrer Neujahrsklausur in Weimar verabschiedet hat. So soll in 15 bis 20 Jahren der endgültige Ausstieg aus dem Kohlestrom und zumindest der Einstieg in eine sogenannte grüne Mobilität vollzogen sein. Auf dem Weg dorthin sollen die CO2-Grenzwerte europaweit gesenkt und Prämien für Halter von Elektro- oder Wasserstoffautos gezahlt werden. Ab dem Jahr 2036, so der Plan, sollen deutsche Autohersteller überhaupt keine Fahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotoren auf den Markt bringen. Auch die Kölner Krawalle in der Silvesternacht haben die 63 Abgeordneten in Weimar noch einmal beschäftigt. Noch immer sei unklar, wer die Täter überhaupt seien, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Sie forderte eine schnelle und harte Bestrafung der Täter, gegebenenfalls auch unter Anwendung des Ausländerrechts. Doch sie warnte davor, die Krawalle für eine flüchtlingsfeindliche Debatte zu instrumentalisieren. Und auch der Gesetzgeber und die Bundesregierung seien in der Pflicht. So sei das deutsche Sexualstrafrecht deutlich laxer als das etwa in anderen EU-Staaten.
Nach dem Angriff auf ein Pariser Polizeirevier rätseln die Ermittler weiter über die Identität des erschossenen Täters. Gleichzeitig kommen aus Brüssel heute neue Erkenntnisse im Zusammenhang mit den Terrorangriffen in Paris vom November. Andreas Teska erzählt zu beidem mehr.
Es passiert wahrlich selten, dass der Pariser Antiterrorstaatsanwalt François Molins ratlos ist. Aber im Fall des gestern vor einem Kommissariat erschossenen Angreifers räumt er es offen ein. Ich gebe zu, ich bin absolut nicht sicher, ob die von ihm angegebene Identität echt ist. Der Mann hatte sich bei einer Festnahme in Südfrankreich vor 3 Jahren als Marokkaner ausgegeben. Jetzt trug er einen Zettel bei sich, demzufolge er aus Tunesien stammt und verwendete zudem einen anderen Namen. Und auch der muss nicht stimmen. Womöglich hat er seine wahre Identität bewusst verschleiert. Ein für Terroristen typisches Vorgehen. Derweil führen immer mehr Spuren nach den Anschlägen von Mitte November in Paris nach Brüssel. Dort hat die Polizei eine Wohnung entdeckt, in der offenbar Sprengstoff hergestellt wurde. Außerdem fanden sich dort Fingerabdrücke von Salah Abdeslam, dem Mann, dem nach den Attentaten auf Restaurants in der französischen Hauptstadt die Flucht nach Belgien gelang. Diese Angriffe an mehreren Stellen gleichzeitig waren von langer Hand vorbereitet. Gestern dagegen könnte ein isolierter Einzeltäter zugeschlagen haben. Auch das bereitet dem Staatsanwalt Kopfzerbrechen. Das belegt die vielfältige Form terroristischer Bedrohungen, denen Frankreich heute ausgesetzt ist. Und das macht es so schwierig, diese Gefahren zu bekämpfen. Und es führt dazu, dass Sicherheitsexperten weitere Anschläge für wahrscheinlich halten.
2 Tornado-Jets der Bundeswehr haben erstmals Aufklärungsflüge über Syrien und dem Irak absolviert. Die Maschinen seien knapp 3 Stunden über den beiden Krisenstaaten unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums aus Istanbul, Thomas Baumann.
2 Tornado-Jets der Bundeswehr haben heute ihren ersten Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak geflogen. Nach 3 Stunden Aufklärungsflug seien die beiden Tornado-Jets sicher zur NATO-Luftwaffenbasis in Incirlik im Süden der Türkei zurückgekehrt, sagte ein Sprecher der Bundeswehr. Vorerst sollen täglich 2 Bundeswehr-Tornados zu solchen Aufklärungsflügen starten. Die Tornados überfliegen in großer Höhe jene Gebiete in Syrien und im Irak, die von der Terrormiliz Islamischer Staat kontrolliert werden. Am Rumpf der Tornado-Flugzeuge sind Kameras und Infrarotsensoren montiert, mit denen die Besatzung Fotos von IS-Stellungen machen soll. Die IS-Kämpfer herrschen über weite Landstriche im Norden und Osten Syriens sowie im Nachbarland Irak. Aus den Fotos und Daten, die die Bundeswehr mit diesen Flügen sammelt, sollen Ziele für Luftangriffe gegen IS-Stellungen bestimmt werden. Diese Angriffe werden vor allem amerikanische und französische Kampfjets ausführen. Die Bundeswehr-Tornados sollen keine Kampfeinsätze fliegen.
In Regensburg wurde heute der Zwischenbericht zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen bei den Regensburger Domspatzen vorgestellt. Es geht um den Zeitraum 1953 bis 1992. Offenbar ist die Zahl der Fälle größer als bislang angenommen. Aus Regensburg, Kilian Neuwert.
Gut 8 Monate lang hat der unabhängige Rechtsanwalt Ulrich Weber bis zum heutigen Tag recherchiert und nun öffentlich gemacht, was er durch Gespräche mit Opfern, Verantwortlichen und in den Archiven der Domspatzen erfahren hat. Die Zahlen von Kindern, die bei den Regensburger Domspatzen direkt im Regensburger Internat oder in der Vorschule im nahen Ettertshausen körperlich misshandelt wurden, sind dabei um ein Vielfaches höher als bisher angenommen.
Es gab insgesamt 231 Meldungen über körperliche Gewalt. Hiervon beziehen sich 216 Meldungen ausschließlich auf die Vorschule Ettertshausen-Piedenhofen in der Kernzeit bis 1992. 10 Meldungen ausschließlich auf die Einrichtung in Regensburg in der Kernzeit bis Ende der 80er Jahre und 5 Meldungen auf beide Institute.
Beschuldigt seien 24 Personen, so Weber. Für den Zeitraum nach 1992 liegen dem Anwalt laut seiner Auskunft nur mehr vereinzelte Meldungen vor, denen er derzeit noch nachgehe. Gravierender ist der Vorwurf sexuellen Missbrauchs bei den Domspatzen. Auch er ist ein Thema im Zwischenbericht. Hier nennt Weber über 60 Kinder und Jugendliche als Opfer an beiden Standorten der Domspatzen.
Die Bandbreite der sexuellen Übergriffe reicht nach Aussagen der Opfer von Streicheln bis hin zur Vergewaltigung. Die Misshandlungsfälle, also was jetzt körperliche Gewalt betrifft, bezieht sich unter anderem auf Prügelattacken bis zum Blutigschlagen, Schlagen mit dem Stock und diversen Gegenständen wie Siegelring oder Schlüsselbund, Flüssigkeitsentzug bei Bettnässern, zur Schaustellung von diesen, Zwang zur Essenaufnahme einerseits und Verweigerung von Nahrung andererseits.
Verantwortliche hätten zumindest von Einzelfällen körperlicher Misshandlung gewusst, wie Weber anhand von Beispielen deutlich machte.
Während der Direktoratszeit Meyer in Ettertshausen, konkret 1966, erfolgt nach einer erheblichen Verletzung eines Schülers in Ettertshausen eine Anzeige durch die Mutter. Konsequenzen, zum Beispiel aus einer polizeilichen Ermittlung, sind nicht dokumentiert. Opfergespräche legen nahe, dass hierfür explizit abgestellte, befragte Schüler gedrängt wurden, über einen Treppensturz zu berichten.
Konkret heißt das, der Stiftungsvorstand der Domspatzen hatte zumindest teilweise Kenntnis von den Vorgängen. Folgen hatte dies jedoch keine. Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks räumte Weber ein, auch Georg Ratzinger, der Bruder des emeritierten Papstes Benedikt XVI., hätte von körperlichen Misshandlungen gewusst.
Also nach den mir vorliegenden Unterlagen wusste er Georg Ratzinger zu den von mir genannten Zeitpunkten, zumindest 1987, von den Taten körperlicher Gewalt in Ettertshausen-Pillenhofen.
Georg Ratzinger selbst war heute nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Wie der Bayerische Rundfunk auf Nachfrage erfahren hat, befindet er sich in Rom. Clemens Neck, Sprecher des Bistums Regensburg, wollte die Ergebnisse des Zwischenberichts nicht kommentieren. Gespräche mit den Opfern seien abzuwarten.
Ich kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht Stellung nehmen. Also das steht ja auch am Schluss des Berichtes, dass jetzt Gespräche mit Betroffenen und deren Vertretern stattfinden sollen.
Bereits im nächsten Monat soll sich ein von Rechtsanwalt Weber einberufenes Beratungskuratorium konstituieren.
In den sogenannten Giftschrank oder in den Buchladen? Die Frage nach dem angemessenen Umgang mit Adolf Hitlers Hetzschrift Mein Kampf beschäftigt die Historiker nicht erst seit heute. 70 Jahre nach dem Ende der NS-Zeit ist in Deutschland jetzt erstmals wieder eine Neuauflage des Buchs erschienen. Eine fast 2000 Seiten starke kritische Edition, gedacht als Gegenrede, die helfen soll, das Werk zu entmythologisieren, so die Herausgeber vom Institut für Zeitgeschichte bei der heutigen Vorstellung in München. Von dort Thies Maaßen.
Schon vor der Veröffentlichung ist die Neuedition von Mein Kampf ein Verkaufsschlager. Rund 4000 Exemplare wurden in erster Auflage gedruckt, doch beim Institut für Zeitgeschichte waren bis heute bereits 15.000 Vorbestellungen eingegangen. Es wird also noch etwas dauern, bis alle Interessierten ihre Ausgabe erhalten haben. Einer der wenigen, die das Werk schon vorab lesen durften, ist der renommierte britische Historiker und Hitlerbiograf Ian Kershaw. Und der zeigte sich bei der Vorstellung heute regelrecht begeistert.
Die Edition ist ohne Zweifel eine erstklassige wissenschaftliche Leistung. Die Herausgeber sahen es zu Recht als eine wichtige Aufgabe, dem verbotenen Text das Geheimnisvolle zu berauben. Genau das tut diese Edition meisterhaft.
Seit 2012 hat ein Team von bis zu 6 Historikern an der Neuedition gearbeitet. Auch für die Wissenschaftler ein ganz besonderes Unternehmen, betont Projektleiter Christian Hartmann. Schließlich könne man Hitler nicht genauso edieren wie Max Weber oder Hölderlin.
Wir nennen es Edition mit Standpunkt. Hitlers Schrift bedarf der Wertung, sie bedarf der Gegenrede.
Dafür haben die Wissenschaftler auch ein spezielles Layout entwickelt. Hitlers Originaltext steht buchstäblich rechts außen und wird von Anmerkungen und Fußnoten regelrecht eingekreist, sodass das Buch mit rund 2000 Seiten doppelt so dick geworden ist wie Hitlers Original. Es sei höchste Zeit, dass Mein Kampf endlich entmystifiziert werde, so der Leiter des Instituts für Zeitgeschichte Andreas Wirsching.
Eine solche Edition ist notwendig, nicht zuletzt deshalb, weil es schlicht unverantwortlich wäre, dieses Konvolut der Unmenschlichkeit gemeinfrei und kommentarlos vagabundieren zu lassen, ohne ihm eine kritische Referenzausgabe entgegenzustellen.
Die kommentierte Neuedition sei überfällig, betonte auch Ian Kershaw. Die Kritik aus Israel und von so manchen Überlebenden des Holocaust an der Neuedition sei zwar verständlich und müsse respektiert werden, so der britische Historiker weiter, aber
ganz anders als in den 20er Jahren ist Deutschland heute eine gefestigte Demokratie, die überhaupt keinen Grund hat, Hitler zu befürchten, überhaupt keinen Grund, Angst vor der Veröffentlichung dieser Edition zu haben.
Ob die Neuedition allerdings, wie von vielen gefordert, auch in Schulen eingesetzt werden soll, Daran zweifelt selbst der Leiter des Instituts für Zeitgeschichte, Andreas Wirsching.
Wir müssen aufpassen, dass nicht der Eindruck entsteht, als ob der Nationalsozialismus auf Hitler und Mein Kampf und seine Person zu reduzieren wäre. Das wäre ja ein Rückfall geradezu in die 50er Jahre.
Soweit der Bericht aus München. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon war Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.